Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Warum ist Wandern nochmal so gut? Moment.
Mich reizt die Anstrengung und da ist es hoch schwieriger. Und mich reizt, dass man dabei einfach auch abschalten kann und sich auf die begrenzten körperlichen Fähigkeiten konzentrieren muss und nicht so viel nachsinnen kann. Und das gibt Kraft und neue Räume im Gehirn.
Kaum ist sie weg aus den Südtiroler Bergen, ist sie auch schon wieder mittendrin. Im Job als Bundeskanzlerin und im Wahlkampf. Angela Merkel hat heute ihr erstes großes, ausführliches Interview gegeben nach ihrem Sommerurlaub. Und zwar bei uns, dem Deutschlandradio. Es gab ziemlich viel zu besprechen, unter anderem auch, welche Rolle Deutschland übernehmen soll, wenn es darum geht, internationale Konflikte zu lösen. Wo die Bundeskanzlerin Deutschland da sieht, das erfahrt ihr gleich hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Und wie ihr wahrscheinlich schon längst bemerkt habt, ich bin nicht Ralf Günther, mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend wünsche ich euch.
Deutschlandfunk Nova.
Urlaub macht man ja, logisch, ne, weil man sich erholen will. Also so der Durchschnittsurlauber, der macht das so. Wenn man Bundeskanzlerin ist, pardon, und Urlaub macht, dann will man im Prinzip natürlich dasselbe. Also abschalten, durchatmen, entspannen und sich von diesen ganzen Regierungsstrapazen auch mal ein bisschen erholen. Wie gut das klappt, wenn man Bundeskanzlerin ist, das ist natürlich eine andere Frage. Ab heute ist die Erholungsphase für Angela Merkel definitiv vorbei. Sie muss wieder ran und hat direkt ihr großes Interview, erstes Interview nach ihrem Sommerurlaub gegeben. Und zwar uns, dem Deutschlandfunk. Unsere Korrespondentin Nadine Lindner war dabei, hat ganz genau zugehört. Nadine, es gab ja mehrere Themenkomplexe, zu denen sich Angela Merkel geäußert hat. Es ging unter anderem auch darum, welche Rolle Deutschland spielen soll, wenn es um die Lösung von internationalen Problemen geht. Wo sieht sie Deutschland denn da?
Ich finde das ganz interessant. Sie sieht Deutschland auf jeden Fall auf der Seite der Vernünftigen, aber auch auf der Seite der Verlässlichen. Und das hat sie nochmal deutlich gemacht, als es darum um das Thema Verteidigungsausgaben ging. Und sie hat gesagt, naja, wir haben am Anfang der Legislaturperiode eine Zusage gemacht, 2% auch wirklich für Verteidigungsausgaben auszugeben. Und es sei eben kein Zeichen der Verlässlichkeit, wenn man das jetzt im Wahlkampf wieder zurücknimmt, weil es vielleicht nicht so populär ist. Man braucht jetzt nicht viel Fantasie, um rauszuhören, dass das auch eine kleine Spitze gegen Martin Schulz von der SPD ist, der nämlich genau diese Zusage dann wieder zurücknehmen will.
Ganz aktuell, wenn wir mal auf die weltpolitische Lage sehen, steht natürlich so der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea im Fokus. Welchen Lösungsansatz verfolgt die Kanzlerin denn da? Was hat sie dazu gesagt?
Sie hat gesagt, Deutschland wird an der Seite der Vernunft stehen. So stellt sie sich das vor.
Bei Nordkorea ist es einfach so, dass für mich völlig klar ist, dass das Thema friedlich gelöst werden muss.
Also das heißt, es geht um Diplomatie, zum Beispiel im UN-Sicherheitsrat. Da findet sie es gut, dass die USA, Russland und China da jetzt zusammenhalten. Aber sie findet zum Beispiel auch Sanktionen gegen Nordkorea sinnvoll.
Angela Merkel hat sich natürlich auch noch mal zur Flüchtlingsfrage geäußert. Sie hat gesagt, die sei noch nicht gelöst. Wenn man das jetzt mal anders denkt, also sie ist die Kanzlerin. Wie ist denn ihre Antwort auf diese Frage?
Ich glaube, die Antwort war ziemlich vielfältig und es ist auch deutlich geworden, das hat sie auch selber zugegeben, sie hat gesagt, das ist ein dickes Brett, dieses Thema, und das ist auch noch nicht komplett gelöst. Sie hat aber so ein paar Vorstellungen skizziert, wo es hingehen könnte, und zwar vor allem, was die Mittelmeerregion betrifft. Da hat sie gesagt, sie trifft sich Ende August mit anderen europäischen Regierungschefs, mit Vertretern aus Niger und Tschad, damit Flüchtlinge dort vor Ort Arbeit und Auskommen finden können, aber zum Beispiel auch Rückkehrhilfe, finanzielle Rückkehrhilfe bekommen. Das heißt, das fällt alles unter das Thema Fluchtursachen bekämpfen. Außerdem hat sie noch mal diese europäische Ebene angesprochen, hat sich dagegen ausgesprochen, dass Staaten, die das nicht möchten, Flüchtlinge aufzunehmen, sich daraus quasi freikaufen können. Sie hat dann auch noch mal betont, dass die Einheitsregierung in Libyen gestärkt werden soll, zum Beispiel über eine arbeitsfähige Küstenwache, die verhindern soll, dass die Boote mit Flüchtlingen überhaupt ablegen können.
Das Handwerk der Schlepper können wir nur dann wirklich unterbinden, wenn wir den Menschen in den Regionen auch legale Erwerbsmöglichkeiten geben.
Also das heißt, Europa muss sich mehr um Afrika kümmern. Sie sieht aber jetzt die größten Baustellen auf internationaler und auf europäischer Ebene.
Eine Baustelle bei uns in Deutschland gibt es ja auch noch und der heißt Abgas- bzw. Dieselgipfel. Der hat stattgefunden und Angela Merkel war nicht dabei, weil sie eben im Urlaub gewesen ist. Jetzt sagt sie, naja, dieser Dieselgipfel, das war ein erster Schritt. Was muss denn jetzt folgen nach diesem ersten Schritt? Was ist der zweite Ihrer Meinung nach?
Also sie hat gesagt, sie bereut es erstmal nicht, dass sie mit dabei war. Schließlich habe sich der Verkehrsminister Alexander Dobrindt darum kümmern müssen. Es gibt eine kleine Neuigkeit und zwar im Herbst soll es einen zweiten Dieselgipfel geben. Und außerdem, und das ist der neue Punkt, will sie die Kommunen, also das heißt die Städte einladen, noch vor der Bundestagswahl, also das heißt in den nächsten 6 Wochen. Und zwar genau die Städte, die von hohen Stickoxidwerten betroffen sind. Sie will darüber sprechen, wie das ganze Geld, diese 500 Millionen Euro, ausgegeben werden kann für E-Mobilität, für neue saubere Busse. Und das hat sie dazu gesagt.
Damit wir aus sozusagen den heute am Pranger stehenden Kommunen vielleicht die umweltfreundlichsten und innovativsten machen können.
Das kann interessant sein für Stuttgart, München und Düsseldorf zum Beispiel.
Angela Merkel hat ihr erstes großes Interview nach ihrem Urlaub gegeben. Und zwar uns, dem Deutschlandfunk. Unsere Korrespondentin Nadine Lindner hat die Ergebnisse zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es ist gar nicht so einfach, eine Champagnerflasche so aufzumachen, dass das so richtig spektakulär und fett aussieht. Also mit Schüttelei und so und dann fumm kommt diese Fontäne da raus und alle, die drumherum stehen, werden richtig schön nass. Es war dann eher so ein kleines Rinnsal, was aus der Flasche geblubbert ist. Und einer der Typen hat sogar nochmal aufs Etikett geguckt und seinen Freund neben sich gefragt, was ist denn das? Und am Ende hat er die Pulle einfach auf den Boden gestellt. So kann es also auch passieren. Das müssen Sie noch ein bisschen üben mit dem Korkenknallen von Champagnerflaschen. Die Männer vom Team Liquid. Das ist eine E-Sports-Mannschaft und die haben gestern in den USA ein Preisgeld von über 10 Millionen Dollar gewonnen. Und zwar beim wichtigsten Dota 2 Turnier der Welt, The International. Was das ist, Dota 2 und alles drumherum, das kann uns Thomas Ruscher sagen. Der hat sich nämlich das Ganze, naja, nicht komplett angesehen, aber du hast es mitverfolgt. Also Thomas, Dota 2, was ist das für ein Spiel?
Also vor allem ist Dota 2 eines der beliebtesten und zurzeit auch berühmtesten Strategiespiele, die es gerade gibt. Mehr als 100 Millionen besitzen das Spiel, 10 Millionen spielen es regelmäßig, also mindestens zweimal in 2 Wochen. Und dann gibt es eben noch die Profispieler auf den Turnieren, wo es dann um die fetten Preisgelder geht. Und da gucken dann auch wieder Millionen Zuschauer zu, live in den Hallen, da gibt es große Arenen für, oder von zu Hause aus auf dem Rechner beim Stream gucken. Dabei ist es für den Laien jetzt erstmal gar nicht so klar, was da eigentlich auf dem Bildschirm passiert. Also hier so klang das etwa gestern beim Final Match beim The International Turnier in Seattle. They jump in, the horse on from KP, catching two.
Egg is still there for the bank. Epicenter is doing its work. The Juggernaut, he's dying. The Egg is still. Könnte für mich ehrlich gesagt auch irgendein Sportevent sein.
Ja, es ist relativ schwierig zu verstehen, was da passiert. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt die Bilder dazu sehen würdest, dann würdest du nicht wesentlich schlauer werden.
Okay, also wie funktioniert Dota denn?
Also Dota 2 ist ein Strategiespiel, in dem 2 Fünfer-Teams gegeneinander antreten. Das ist alles in so einem Fantasy-Setting getaucht mit Rittern, Magiern, Hexen und so weiter. Und jeder Spieler steuert einen solcher Helden in der Draufsicht. Dann rennt er über die Landkarte, er bekämpft computergesteuerte Monster, sammelt Gold ein, mit dem er sich dann verbessern kann. Und so bereitet er sich auf die Endphase des Matches vor. Und da geht es dann gegen das gegnerische Team, also die große Herausforderung. Und da kommt es auf eine gute Strategie und Taktik an. Die einzelnen Teammitglieder, die müssen sehr eng zusammenarbeiten. Und auch die Reflexe an der Maus und in der Tastatur sind entscheidend, weil du in dem Spiel wahnsinnig schnell agieren musst, um gegen den Gegner überhaupt irgendeine Chance zu haben.
Und die 5 Jungs von Team Liquid, die waren eben dann die schnellsten und auch die cleversten, was so die Taktik im Spiel angeht.
Ja, ganz genau. Die sind auch so ein bisschen das Bayern München der E-Sport-Szene und ja, die lassen sich jetzt auch ordentlich feiern. Team Liquid, we thought they could claim the Aegis of the Champions
and they're about to do exactly that. Your Champions of the International 2000. Okay, da hört man schon den Jubel, da freuen sich alle, ne?
Ja. Die sind alle schwer begeistert. Das haben sie sich aber auch verdient, weil die haben auf jeder Position einen Weltklasse-Spieler. Und das ist wie im Profifußball auch. Team Liquid hat ein sehr internationales Team. Da ist ein Finne dabei, ein Spieler aus dem Libanon, aus Jordanien, einer aus Bulgarien. Und der Team-Captain, der nennt sich Kuroki, der ist aus Deutschland. Und ja, die Spieler sind alle so 20 bis 25 Jahre alt. Die haben einen Manager, die haben einen Trainer, die haben einen Trainingsplan und so weiter. Also das ist alles komplett durchprofessionalisiert.
Und jetzt der Sieg bei The International, das ist wirklich auch so der größte Erfolg bisher?
Ja, Team Liquid, die haben schon viele große und internationale Turniere gewonnen und die sind auch als klare Favoriten in das Turnier gestartet. Und ja, da in der Gruppenphase haben sie auch direkt bewiesen, was sie drauf haben. Die haben kein einziges Match haben sie da verloren, das ist schon ungewöhnlich. Dann gab es später schon eine Niederlage, da haben sie das aber verknusen können und sie haben dann die starken Teams aus China dann in der Folge allesamt weggeputzt und ihren Gegner im Finale haben sie dann am Ende mit 3-0 besiegt. Und das sagt uns jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber so einen deutlichen Sieger, den gab es bisher noch nie bei The International, da schon von einem historischen Sieg die Rede. Und das Turnier gibt es halt seit 2011, Dota seit 2003 schon.
Und dafür kassieren die 5 Team Liquid Sportler jetzt auch ein bisschen Kohle, ne?
Ja, mehr als 10 Millionen Dollar, also circa 2 Millionen pro Spieler. Und so viel Geld gab es noch nie für ein Single Match in irgendeiner E-Sport-Disziplin. Und mal zum Vergleich, bei der Tour de France 2017, da wurden insgesamt nur 2,3 Millionen Euro an Preisgeldern vergeben. Also da haben die E-Sportler vom Team Liquid gestern schon deutlich mehr verdient und kassiert als die Fahrradfahrer.
Ja, da soll nochmal jemand behaupten, irgendwie, ne, spielen am PC sei reine Zeitverschwendung. Man kann auch noch, wenn man sich nicht ganz ungeschickt anstellt und sehr viel Zeit reinbuttert, ordentlich Kohle gewinnen. Beim Dota 2 Finale vom E-Sport-Turnier The International hat das Team Liquid grandios gewonnen und hat den Berliner Teamkapitän und seine Kollegen mal ruckzuck zu Millionären gemacht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist einfach total praktisch. Ihr kennt das. Ihr seid unterwegs. Ihr habt keinen Bock, den ganzen Weg zu laufen. Also was macht ihr? Klar, ihr leiht euch ein Rad aus, ne? Das Ganze ganz unproblematisch über eine App. Wenn ihr da seid, dann stellt ihr das Rad ab und der Nächste, der ein Rad braucht, kann sich's ausleihen. Einfaches Prinzip. Und genau mit diesem Prinzip möchte jetzt ein Unternehmen aus China auf den deutschen Leihrädermarkt. Sie will unter anderem auch in München Räder aufstellen. Das klingt ja erstmal ganz gut. Trotzdem gibt es einen Haken an der Geschichte. Und welcher das ist, das kann uns unser Reporter Michael Watzke erklären. Michael, Leihräder aus China, warum soll das denn bitte schön ein Problem sein?
Das wird dann ein Problem, wenn es zu viele werden. In München beispielsweise wollen gleich 4 chinesische oder asiatische Firmen auf den Markt namens Mobike, Yobike, Obike und Gobibike. Also nicht 3 Chinesen mit dem Kontrabass, sondern 4 Asiaten mit dem Leihfahrrad. Und die Polizei wird dann kommen, wenn die Räder irgendwann rumstehen oder nicht mehr richtig funktionieren, nicht verkehrssicher sind, dann wird auch in München, einer engen Stadt, wo jetzt schon viel Verkehr ist, zum Problem.
Gut, also München ist jetzt eine Stadt, die sind aber international unterwegs. Das heißt, in welchen Städten gibt es diese Räder jetzt schon?
Nach meinen Recherchen war Manchester die erste, dann Rotterdam in Holland, Zürich in der Schweiz und in Deutschland sind es bis jetzt Berlin, Hamburg, Leipzig und München.
Wie wird das denn in den Städten jetzt diskutiert? Also wie kommt das bei den Leuten an?
Also in Berlin gibt es schon erste Klagen, dass da alte Räder in den Bäumen hängen oder irgendwo verschrottet am Rand stehen. In München habe ich solche Klagen bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin viel mit dem Rad unterwegs, bringe meine Kinder jeden Morgen in die Krippe mit dem Lastenfahrrad und stelle fest, die Dinger sind schon unterwegs. Bis jetzt sind sie kein Problem. Aber wie gesagt, wenn in nächster Zeit Tausende dieser Räder in München deponiert werden sollen und davon ist die Rede, dann könnte es schnell zum Problem werden.
In welchen, Problem bedeutet ja aber eben auch, dass sehr viele Räder auf einmal kommen von diesen ganzen Anbietern. Habe ich dich richtig verstanden, ne?
Ganz genau, und das soll passieren.
Und dieses Problem, glaube ich, gibt es ja schon in China. Klar, da sind diese Anbieter zu Hause. Ich habe gelesen, dass da ganz viele Räder auf dem Schrotthaufen landen oder eben am Straßenrand, weil es einfach viel zu viele sind. Ist das vielleicht auch ein Problem, was dann hier auf die Städte in Deutschland oder in Europa zukommt?
könnte passieren, wenn das genauso auf dieselbe Art und Weise funktioniert wie in Shenzhen beispielsweise in China, wo dann wirklich Tausende oder sogar Zehntausende Räder auf dem Markt landen. In Deutschland gibt es zwar gewisse rechtliche Richtlinien, die sagen, das darf man hier nicht. Zum Beispiel dürfen die Räder kein verkehrliches Hindernis ergeben. Es dürfen auch keine Werbeaufdrucke drauf. Aber nach einem Urteil von 2009, bei dem die Stadt Hamburg gegen einen Anbieter geklagt hatte, Nextbike nämlich, und verloren hatte, darf man Leihfahrräder grundsätzlich in jeder Stadt aufstellen. Das tun diese chinesischen Firmen jetzt, so wie in China. Und ob das zum Problem wird, wird man sehen. In Zürich beispielsweise, in der Schweiz, hat es schon Probleme gegeben. In München sind die Behörden sehr schmallippig, weil sie ähnliche Probleme befürchten.
Was ist denn so die Strategie hinter dieser Unternehmenspolitik? Also was erhoffen sich die chinesischen Firmen von diesem Leihrädermarkt?
Ganz klar, es geht nicht um Mobilität, es geht nicht ums Verleihen, damit verdienen die kein Geld, es geht um Daten. Denn über die App, mit der man sich das Rad ausleiht, verrät man, wo man gerade in der Stadt unterwegs ist mit dem Fahrrad. Diese Daten sammeln diese chinesischen Firmen. Da stecken große Konzerne hinter, wie beispielsweise Foxconn, der Apple-Zulieferer, oder Firma Tencent, so eine Art chinesisches Facebook. Die wollen Daten sammeln und die wollen sie dann später verkaufen an Einzelhändler, an Restaurants, um denen sagen zu können, schaut, die Leute in eurer Stadt sind dort und dort unterwegs. Ob das klappt, ist eine andere Frage, aber das ist das Geschäftsprinzip dahinter, denn mit dem Verleihen dieser Fahrräder kann man kein Geld machen. In Peking beispielsweise ist es so, da muss man gar nicht mehr dafür zahlen, dass man so ein Rad benutzt, da kriegt man sogar Geld dafür.
Und man bezahlt dann unterm Strich mit seinen Daten. Wie ist es denn rechtlich überhaupt möglich, so viele Räder einfach über Nacht aufzustellen? Ist das geklärt durch das deutsche Gesetz?
Ja, es gab dieses Urteil von 2009, bei dem die Stadt Hamburg verloren hatte, als sie einer anderen Firma, nämlich Nextbike, verbieten wollte, solche Fahrräder aufzustellen. Sie hatte sich damals für Call a Bike entschieden, eine Tochter der Deutschen Bahn. Und dann hat Nextbike trotzdem einfach seine Räder aufgestellt. Dieses Urteil von 2009 könnte ein Präzedenzfall sein, auf den berufen sich viele dieser chinesischen Firmen. Ob das dann am Ende wirklich so ist, oder ob sie für die Räder am Ende doch verantwortlich sind, wenn die beispielsweise nicht verkehrstüchtig sind und man im Straßenverkehr damit ein Problem bekommt. Oder wenn sie wie in China zu Tausenden irgendwo im Straßengraben oder im Fluss landen. Das ist noch nicht geklärt. Die Firmen probieren das jetzt. Es ist eine Übernahme-Marktschlacht. Alle wollen da jetzt rein und wollen der sein, der am Ende übrig bleibt. Und wie das Rennen, dieses Fahrradrennen ausgeht, das ist noch unsicher.
Über Nacht tauchen billige Mietfahrräder aus China auf in europäischen Städten. Auch hier bei uns in Deutschland unter anderem. Anderem in München. Welche Strategie dahinter steckt, das hat uns unser Reporter Michael Watzke erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Rassismus und Nationalismus sind ein internationales Problem, das auf jeden Fall größer und nicht kleiner wird. Was bei uns Freital war, ist in den USA im Moment Charlottesville. Am Wochenende, das habt ihr mitbekommen, haben sich dort Ultrarechte, Neonazis und weiße Rassisten getroffen. Es war der größte Aufmarsch von Rechtsextremisten und Neonazis in den USA seit Jahrzehnten. Es gab Gegendemonstrationen. 3 Menschen sind bei den Ausschreitungen gestorben und 35 verletzt worden. Vor ein paar Minuten hat Donald Trump, der Präsident der USA, jetzt in einem offiziellen Statement die rassistische Gewalt verurteilt. Welche Bewegungen stecken eigentlich hinter diesen ultrarechten Demonstranten? Das interessiert uns und ich frage nach bei Krista Garrett, Professor für amerikanische Studien an der Uni Leipzig und selbst Amerikaner. Welche rechten oder rechtsnationalen Strömungen haben sich denn da am Wochenende in Charlottesville eigentlich zusammengeschlossen?
Ja, Sonja, das war wirklich zum Teil eine Randbewegung im Sinne von KKK, also geboren aus den 20er Jahren, wirklich die Gewalt nutzt, um Bürger einzuschüchtern, zu terrorisieren. Der Innenminister hat genau diese Gruppe als diese Taten als Terrorismus bezeichnet. Andererseits sehen wir, das hat eine größere Resonanz. Auch andere Gruppen sind auch dabei, sagen wir so, nationalkonservativen, kulturellen Nationalisten und so weiter und so fort. Das ruht langsam in die Mitte der Gesellschaft, kurzum.
Ich hatte auch immer wieder die Gruppierung, die Alt-Right-Bewegung gelesen, also dass die sich eben auch an diesen Demonstrationen beteiligt haben. Sag uns noch ein bisschen mehr zu dieser Bewegung Alt-Right. Wo kommen die her?
Ja, also die Alt-Right, Alternative Right, ist wirklich ein Sammelsurium aus bis vor kurzem Randgruppen in der Gesellschaft mit längerer Geschichte, die wirklich einer weißen Nationalismus, Rassismus predigen. Und die kommen zusammen jetzt. Und Donald Trump hat während der Wahl immer mit diesen Gruppen kokettiert, gespielt, für sich gewonnen, was Wahlbeteiligung betraf. Zum Beispiel David Duke, der Führer der KKK, hat sie für Donald Trump ausgesprochen. Und nun mit Donald Trump und Steve Bannon, seinem politischen Berater im Weißen Haus, fühlen sie sich gestärkt und immer mehr bereiter, wirklich in der Öffentlichkeit zu demonstrieren, sich zu äußern.
Was ich ein bisschen absurd finde auf eine gewisse Art und Weise, weil die Amerikaner gelten ja hier bei uns in Deutschland eigentlich so als die Nation, die die Nazis besiegt haben. Wie geht denn das Land, also die USA, selber eben um mit diesen neonazistischen Strömungen im eigenen Land?
Es ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil einerseits muss man einfach zur Kenntnis nehmen, Narzissmus hat immer eine robuste Verfolgschaft in den USA gehabt, von den 30er Jahren vorwärts, wenn man so will. Immer mehrere hunderttausend, es gab immer wieder Neonazi-Bewegungen in den USA. Und die USA hat immer darüber gestritten, inwieweit sollen diese Gruppen wirklich Platz in der öffentlichen politischen Debatten finden. Und sogar Gruppen wie die ACLU, American Civil Liberties Union, also eine ganz progressive Gruppe, hat dafür gekämpft, dass Gruppen wie die KKK marschieren dürfen. Ein bisschen wie die Debatte in Deutschland, inwieweit sollte Mein Kampf zugänglich sein für junge Mitbürger sozusagen. Und von daher, Narzissmus hat einfach leider lange Geschichte in den USA und ist Teil, ja, kann man kontroverse diskutieren, einer liberalen Gesellschaft im Sinne von in der Offenheit diskutieren und dadurch ja, hoffentlich entschärfen oder minimalisieren.
Was ist denn deine Einschätzung? Was meinst du, was sich diese ultrarechten Gruppierungen erhoffen von Donald Trump?
Naja, wir sehen einfach im Nachrichtenzyklus in den letzten 24 Stunden, viele Prominenten sind rausgekommen und haben gesagt, hier besteht kein Wenn und Aber. Noch einmal, sein Innenminister Jeff Sessions hat öffentlich gesagt, was da geschehen ist, ist Terrorismus, denn versucht Bürger einzuschüchtern. Ein ganz prominenter Afroamerikaner in seinem Wirtschaftsrat für Donald Trump, Kenneth Fraser, Vorstandsvorsitzender für die Pharma-Giganten Merck, ist zurückgetreten und Trump hat ihn auch attackiert. Wir sehen jetzt, wo wirklich ganz prominente Stimmen in der Gesellschaft koalieren sich gegen diese Alt-Right-Bewegung und das wird der Präsident immer mehr unter Druck setzen, politisch betrachtet.
Am Wochenende hat es in Charlottesville in den USA einen Aufmarsch von rechtsextremen Neonazis und weißen Rassisten gegeben. Was das für Gruppierungen sind, wie sich diese Bewegung miteinander verbindet, das hat uns Krista Garrett erzählt, Professor für amerikanische Studien an der Uni Leipzig und selbst Amerikaner.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt ihn doch noch, einen Wahlkampf. Gestern Abend Kanzlerkandidat Martin Schulz sehr selbstbewusst im ZDF-Sommerinterview.
Ich rechne damit, dass ich eine gute Chance habe, die nächste Bundesregierung anzuführen, denn wir haben noch 6 Wochen Wahlkampf.
Sie wären nicht überrascht.
Nee.
Er wäre also nicht überrascht, das ist doch schon mal gut zu wissen. Angela Merkel aber wahrscheinlich schon. Die Bundeskanzlerin ist ja aus dem Urlaub zurück. Und jetzt könnte es mit dieser Äußerung von Martin Schulz vielleicht doch nochmal spannend werden. Er will also angreifen und Bundeskanzler werden. Nur zwischen wollen und das ganze Ding schaffen ist ja nochmal ein riesengroßer Unterschied. Wie könnte Martin Schulz sein Ziel also noch erreichen? Ich frage mal nach bei Marcel Solar, der ist Politikwissenschaftler. Martin Schulz, also gestern Abend im Sommerinterview mit der Äußerung, ich werde Bundeskanzler. Die Umfragewerte sagen etwas anderes. Wie könnte Schulz das Ganze denn doch noch für sich entscheiden?
Ja gut, er hat ja eigentlich 2 Möglichkeiten und das erste Szenario wäre, dass er vor der Union landet. Das ist sicherlich das Schwierigere, also das ist kaum vorstellbar. Niederlagen bei den Landtagswahlen, dann dieser riesige Abstand in den Umfragen, also das scheint kaum aufzuholen. Aber er könnte natürlich auch einer Regierung vorstehen ohne die Union, also das heißt ein Dreierbündnis. Das ginge vielleicht schon eher, aber da ist es im Moment extrem schwer zu sagen, wie die Wahl ausgeht. Plus die Union kann natürlich auch zum Beispiel Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün unter Jamaika machen.
Warum hat es denn Martin Schulz eigentlich so schwer? Also liegt es zum Beispiel daran, dass es zu wenige Streitpunkte gibt zwischen der CDU und der SPD?
Da muss man auf die Rahmenbedingungen gucken und das ist zum Beispiel auch wie 2009 ganz klar, das ist eine große Koalition. Das heißt, man regiert zusammen. Es ist zwar jetzt ein bisschen einfacher, weil Martin Schulz von außen kommt, nicht wie Steinmeier damals. Und dazu kommt eben auch noch, dass man das in den Ländern auch tut. Das heißt, man kann sich nicht wirklich behaken. Nehmen wir mal das aktuelle Beispiel der Dieselthematik. Da sagt Schulz jetzt, ich will eine E-Auto-Quote, kritisiert den Dieselgipfel. Gleichzeitig sitzt die SPD aber auch damit am Tisch. Und Stefan Weil hat natürlich sehr enge Verbindungen mit VW. Das kann er nicht von der Hand weisen. Das heißt, wenig Glaubwürdigkeit.
Gut, Glaubwürdigkeit ist die eine Sache, aber er muss sich ja auch irgendwo unterscheidbar machen. Also wo könnte er da ansetzen? Was sagst du?
Also er könnte erstmal versuchen, neue Themen zu setzen. Das ist aber auch in der Situation relativ schwierig. Nehmen wir mal die zwei Themen, die auf der Hand liegen. Das wäre wieder diese. Das ist einfach schwierig, weil man mit drin hängt. Und dann ist so das andere Thema, was eigentlich so rumgeistert, was auch in den Umfragen die meisten Antworten kriegt, was das wichtige Thema ist, die Flüchtlingsfrage. Und da könnte er jetzt einerseits links blinken an der Union vorbei, damit fängt er aber wahrscheinlich nicht viele Wähler. Oder, und das tut er auch manchmal, dass er blinkt rechts vorbei, damit zündelt er aber. Und das ist auch nicht ganz klar, ob das der SPD überhaupt von Nutzen ist.
Was mein Eindruck ist, ist, dass er ja auch immer sehr auf die Karte setzt. Ich bin sehr ehrlich und ich bin sehr authentisch. Also ich möchte meine Wähler nicht anflunkern. Wie gesagt, das ist so das, was ich wahrnehme. Was sagst du? Ist das im Endeffekt auch etwas, womit er punkten kann nochmal so jetzt auf den letzten Metern?
Definitiv. Also ich meine, Authentizität ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was Politiker angeht. Das macht es aber manchmal auch ein bisschen schwierig. Also er hat gestern zum Beispiel auch im Sommerinterview gesagt, ich werde keine Abschaffung oder Einführung vielmehr der Vermögensteuer versprechen, weil ich nicht halten kann, da laufen noch Verfahren. Gleichzeitig macht er damit eigentlich genau das Klein-Klein, was ja auch Angela Merkel auszeichnet und was eigentlich eine Lücke ist, nämlich eine Vision, wie kann Deutschland aussehen, wie kann ein gerechtes Deutschland aussehen, in Europa, Rolle in der Welt, Pflege, Löhne, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, da mal wirklich nach vorne zu denken und eben nicht in diesem Klein-Klein festzuhängen, das wäre vielleicht die einzige Chance, die ich da sehe und damit kommt man mit dieser ehrlichen, kleinen Route vielleicht gar nicht ans Ziel.
Was ist denn dein Eindruck eigentlich im Moment vom Wahlkampf? Also ist er wirklich so langweilig und unaufregend, wie man es oft lesen kann?
Also das muss man meines Erachtens noch schon sagen. Also das erinnert mich eigentlich auch an die zwei letzten Wahlkämpfe. Da ist eigentlich auch nicht viel bei rumgekommen. Und da wissen wir auch, wie das für die SPD ausgegangen ist. Das heißt, im Moment ist kein Thema da und eigentlich sind wir jetzt wirklich an der Schwelle, wo man sagt, jetzt fängt der heiße Wahlkampf an. Also da müsste jetzt schon irgendwie noch ein grober Schnitzer passieren oder eben ein ganz großes unvorhergesehenes Event eintreten. Das sehe ich aber gerade ehrlich gesagt nicht.
Ich werde Bundeskanzler, das hat Martin Schulz gesagt im Sommerinterview im ZDF. Wie es aussieht mit dem Werden und ob er es wirklich schaffen kann, ich habe nachgefragt bei Marcel Sola, der ist Politikwissenschaftler. Hier ist Deutschlandfunk Nova, die Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Mir geht's jetzt so wie nach dem Dschungelcamp ganz oft. Ich fühle mich so leer und ich stelle mir immer dieselbe Frage. Was mache ich denn jetzt eigentlich abends? Die letzten 10 Tage hatten bei mir nämlich eine sehr klare Struktur. Das beruhigt mich immer, denn ich wusste genau, ah toll, abends kann ich Leichtathletik-WM in London gucken. Das war sehr schön. Seit gestern ist ja die Leichtathletik-WM vorbei. Einmal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze. Das ist die Medaillenbilanz für die deutschen Athleten bei dieser Leichtathletik-WM. Und wir gucken noch mal ein bisschen genauer drauf. Und zwar mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Marina, wenn du dir jetzt die Medaillengewinner mal anschaust, wer hat denn eigentlich die schönste Geschichte geschrieben?
Also für mich die schönste Geschichte fand ja gestern statt und zwar beim Hochsprungfinale der Herren. Und zwar war das ja der letzte Tag und das war die erste Medaille für Syrien. Und zwar hat da der Syrer Majid Edin Ghazal Bronze geholt. Und der hat sich so gefreut, der hat erstmal seine Höhe übersprungen, dann musste er noch auf einen anderen warten, bis der dann praktisch gerissen hatte. Und dann war klar, er gewinnt Bronze. Und er ist wirklich richtig zusammengesackt und ist dann danach über die Bahn gerannt, hat sich total gefreut und war wirklich außer sich und feierte wie ein Sieger. Und was auch ganz interessant ist und bemerkenswert war, das ist ein Athlet, der wohnt nach wie vor in Damaskus. Ja.
Und also die Stadt, die auch heftig unter dem Krieg gelitten hat schon bisher.
Genau, ja. Also das fand ich bisher so die berührendste Geschichte, muss nicht immer was mit Gold zu tun haben.
Wenn wir jetzt mal gucken auf die Zahl der Medaillen, die das deutsche Team geholt hat, also ist das das, was die selber so sich erhofft hatten, vielleicht auch was sie selber erwartet haben oder wäre noch mehr drin gewesen?
Also es ist sicherlich mehr drin gewesen. Es gab ein bisschen Pech, zum Beispiel bei Gesa Felicitas Krause, der Hürdensprinterin, die da dann in ihrem Finallauf gestolpert ist. Die war sicherlich eine Medaillenhoffnung. Aber man kann vielleicht schon ganz gut sagen, dass der Deutsche Leichtathletikverband an seinen eigenen Ansprüchen gemessen eine ganz okay, eine gute WM hatte. Also man muss das ja auch nicht immer nur an Medaillen festmachen. Natürlich der Johannes Vetter, der Speerwerfer, hat Gold geholt. Das war sicherlich ein bemerkenswerter Augenblick, auch weil er erst 24 Jahre alt ist und nach seinem Rekord Anfang des Jahres jetzt eben einfach nochmal einen draufgelegt hat. Klar kann man über solche Athleten sehr froh sein, da ist man sicherlich auch über die Medaille froh, aber es ist ja auch immer so eine Frage, können die Athleten ihre Bestzeiten, ihre besten Marken an sich abrufen? Und da gab es einfach auch ein paar Fälle, die vielleicht den Deutschen Leichtathletikverband ganz positiv gestimmt haben. Die Gina Lückenkämper, die Sprinterin, ja, die zum ersten Mal unter 11 Sekunden gelaufen ist, das sind so Dinge, die machen, glaube ich, dem Deutschen Leichtathletikverband schon Hoffnung auch für die EM im kommenden Jahr dann zu Hause.
Das Thema Förderung, das ist ja in den letzten Tagen auch immer mal wieder aufgekommen. Ich erinnere mich eben an Johannes Vetter, also Speerwurf-Weltmeister. Der hat gesagt, dass er eben in seiner Heimat Dresden nicht genug gefördert worden ist. Und im Endeffekt hat er seinen Durchbruch dann gehabt bei seinem neuen Trainer in Offenburg. Also werden die Leichtathleten in Deutschland ja nicht genügend gefördert, beziehungsweise werden denen vielleicht sogar Steine in den Weg gelegt, beziehungsweise also was kann man machen oder was ist so der Status im Moment?
Also ich glaube, wenn man einen Leichtathleten fragen würde, wirst du genug gefördert, dann würde der immer sagen, nein, es geht auf jeden Fall noch mehr. Mhm. Im Falle von Johannes Vetter würde ich sagen, das ist eine ganz persönliche Geschichte und die kann vielleicht auch jeder nachvollziehen. Wenn man wo arbeitet und der Chef oder in dem Fall der Trainer einen nicht so fördert, wie man möchte und dann eben woanders hingeht und dann dort viel erfolgreicher ist, na, dann hat man das Gefühl, ich habe Recht behalten und das ist dann auch ein Stück weit Genugtuung, die sich da ausgedrückt hat. So Aussagen wie die in Dresden werden sich jetzt gewaltig in den Arsch beißen und das sollten sie auch ruhig tun. Die zeugen ja schon davon, dass er sich da übergangen gefühlt hat. Ich glaube, so ganz pauschal für die deutsche Leichtathletik kann man das nicht sagen. Bundesstützpunkte sind über das ganze Land verteilt. Johannes Vetter hatte ja auch die Möglichkeit, nach Offenburg zu gehen. Und ich denke, was die Leichtathletik vielleicht in den kommenden Jahren als Problem am Horizont so sehen wird, ist vielleicht schon, dass man vielleicht von diesem Stück Kuchen ein kleineres Stück abbekommen wird, weil die Spitzensportförderung wird neu verteilt. Wir haben eine Spitzensportreform in Deutschland. Da wird ganz eindeutig nach Medaillen auch geforscht und so werden die Gelder dann verteilt.
Seit gestern ist die Leichtathletik-WM in London vorbei. Nächstes Jahr dann die EM in Berlin. Marina Schweizer war das und aus unserer Sportredaktion mit einer kurzen Bilanz und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ein Best-of unserer Wissensnachrichten bekommt ihr immer bei uns in der Redaktionskonferenz. Heute zusammengefasst von Maike Rosenplänter.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Harry Potter kann bestimmt an der Uni Leipzig noch ein paar neue Zaubersprüche lernen. Da wurde nämlich eine Schriftensammlung aus dem späten 17. Jahrhundert wiederentdeckt, die Zaubersprüche, Geisterbeschwörung und Höllenzwang beinhaltet. Nach Angaben des Professors, der die Manuskripte analysiert hat, handelte es sich dabei um Abschriften, Übersetzungen und Neuzusammenstellungen von Quellen, die bis zu 1600 Jahre alt sind. Die 140 Manuskripte voller Abracadabra, Liebestränken und Talismane sind demnach eine der bedeutendsten Sammlungen gelehrten magischer Handschriften in Europa. Auf rund 10.000 Seiten ist der Zauber des alten Orients aus Ägypten, dem antiken Griechenland, der römischen Welt sowie jüdisch-christlichen und muslimischen Traditionen gebündelt. Wer jetzt selbst zum Zauberlehrling werden will, der muss sich noch etwas gedulden. Nächsten Monat erscheint die Zauberspruchsammlung als Buch, allerdings nur in englischer Sprache. Schere, Stein, Papier. Schnick, Schnack, Schnuck. Stein schleift Schere. Es gibt viele Namen für das Spiel, das einfach mit der Hand gespielt wird. Es ist bei Kindern und Erwachsenen beliebt und sogar Schimpansen können es lernen. Das haben Forscher aus Japan getestet. Sie haben 7 Schimpansen und 38 Kindergartenkindern das Spiel beigebracht. Das Ergebnis? 5 Menschenaffen haben das Prinzip von Stein, Schere, Papier verstanden. Ihre Leistung ist laut den Forschern vergleichbar mit denen eines 4-jährigen Kindes. Allerdings haben die Menschenkinder das Spiel viel schneller gelernt, während den Affen erst mühsam nach und nach die verschiedenen Handsignale und ihre Hierarchie beigebracht werden mussten, haben die Kinder das Prinzip des Spiels schon nach 5 Durchgängen verstanden. In ländlichen Regionen in Asien vergiften sich häufig Menschen mit starken Pestiziden. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation machen solche Vergiftungen weltweit bis zu 20% aller Suizide aus. Die Hersteller raten deshalb dazu, die Chemikalien sicher verschlossen aufzubewahren. Forscher aus Großbritannien und Sri Lanka wollten wissen, ob diese Maßnahme tatsächlich etwas bringt. Für ihre Studie im Fachmagazin The Lancet haben sie 180 Dörfer mit insgesamt über 200.000 Einwohnern in Sri Lanka untersucht. Dort sind Vergiftungen und Suizide durch Pestizide die 5-häufigste Todesursache. In der Hälfte der Dörfer wurden die Chemikalien offen gelagert, die andere Hälfte bekamen verschließbare Container und eine Anleitung, wie man die Pestizide sicher wegschließt. Nach 3 Jahren hatte es in beiden Gruppen ungefähr gleich viele Suizide gegeben. Die Forscher schließen daraus, dass es nicht hilft, die Pestizide sicher aufzubewahren. Frühere Studien haben gezeigt, dass die Suizidrate in mehreren Ländern heruntergegangen war, nachdem starke Pestizide verboten worden waren. Die Forscher schätzen deshalb, dass ein Verbot bestimmter Chemikalien 10.000 Suizide pro Jahr verhindern könnte.
Deutschlandfunk Nova.
Lachender Smiley, Regenbogen und rotes Herz, so sieht's bei den linken Parteien aus. Und bei den rechten bis konservativen Parteien gibt's mehr wütende Gesichter und die Deutschlandflagge. So lässt sich ganz, ganz kurz und ganz grob eine Untersuchung zusammenfassen, zu der Josef Heumburger die Idee hatte. Der ist 28, studiert Politik. Und ihn hat interessiert, mit welchen Emojis kommentieren die User eigentlich auf den Facebook-Seiten der Parteien. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und wollte erst mal wissen, wie das generell aussieht. Also du hast rausgefunden, dass 2 Emojis eigentlich bei allen Parteien genutzt werden, nämlich dieser Smiley, der so Tränen lacht, und der Daumen nach oben. Abgesehen von diesen beiden Emojis, was ist so der größte Unterschied zwischen den Parteien, was eben diese Emojis angeht?
Na, die größten Unterschiede findet man tatsächlich bei den Emotionen selbst. Also Kommentatoren auf linken Seiten eher positiv besetzte Smileys, wie zum Beispiel Herzen oder eben auch lachende Smileys verwenden, finden sich auf in den Kommentaren rechter Seiten vor allem eben wütende Smileys oder ablehnende Smileys. Und das ist ziemlich eindeutig festzustellen. Bei manchen Smileys dann mehr, bei manchen weniger, aber tatsächlich kann man das so generell durchaus sagen. Hm.
Gab es denn so einen Moment, wo du bei der Untersuchung selber gedacht hast, so, oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet?
Tatsächlich ist mir das blaue Herz gar nicht so aufgefallen. Das blaue Herz findet man nämlich fast ausschließlich auf rechten Seiten. Ich habe dann natürlich nachgeguckt, wo das herkommt. Das kommt vor allem von AfDlern. Hatte ich so nicht erwartet, dass es da einfach so ein Symbol gibt, was da von den Leuten genutzt wird. Was ich erwartet habe, ist zum Beispiel, dass eben die Deutschlandfahne bei rechten Parteien eher zu finden ist. Das hat sich auch entsprechend bestätigt.
Welchen Einfluss haben denn diese Art von Kommentaren eigentlich, diese Emoji-Kommentare? Also ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues, dass man über Social Media natürlich auch bestimmte Reaktionen ganz bewusst provoziert oder hervorruft, indem man bestimmte Aussagen zum Beispiel sehr zuspitzt. Ist das etwas, worüber sich die Nutzerinnen dann eben auch besonders aufregen? Hast du das auch festgestellt in diesen Kommentaren?
Also gerade diese Taktik, die du gerade beschrieben hast, die Parteien posten ja auch entsprechend wirklich Sachen, über die man sich aufregt. Das ist auch so ein bisschen so eine Art Treibstoff auf sozialen Medien. Wenn sich die Leute aufregen, dann interagieren sie auch häufiger. Und das konnte ich zum Beispiel eben bei der AfD sehr deutlich sehen. Da sind es Kommentare, die die Nutzer dazu provozieren sollten, dass sie sich aufregen, das Ganze kommentieren und dann teilen in der Wut. Und das geht anscheinend auch auf. Die Leute reagieren ja tatsächlich dann auch mit wütenden Emojis. Jetzt kann ich natürlich nicht die 600.000 Kommentare, die eben die AfD in den letzten Jahren zu verzeichnen hatte, einzeln angucken. Aber generell lässt sich schon sagen, diese Wut, die die AfD versucht zu schüren, die kommt auch bei den Leuten leider an.
Spielt es denn irgendwie mit rein, dass die AfD auch die erfolgreichste Partei ist auf Facebook? Also ist das so mit eingerechnet bei dir in deiner Untersuchung?
Also mit eingerechnet habe ich es nur, weil die AfD jetzt besonders oft wütende Smileys macht, heißt es nicht automatisch, dass es die Smileys nach rechts zieht. Ich gucke dann natürlich schon auf, also im Vergleich zu wie viele Kommentare werden geschrieben, wie oft ist denn der Smiley da dabei. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen der Grund, warum die AfD so viele mehr Likes auf Facebook hat und eben auch so viel mehr Kommentare. Also wenn man sich das anguckt, das sind 600.000 Kommentare im Jahr bei der AfD. Im Vergleich zur SPD, die dann eben 120.000 Kommentare im Jahr zu verzeichnen hat. Das überrascht nicht, dass eben diese Taktik auf Facebook so gut funktioniert. Das macht die jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Zeit lang so. Und es geht leider auf, eben wie gesagt, Wut ist so ein Treibstoff auf sozialen Netzwerken. Übrigens, positive Emotionen, also Lachen durchaus auch. Ich habe allerdings die Befürchtung, die muss ich allerdings noch beweisen können, dass eben Wut zu einer größeren Interaktion führt. Also die Leute kommentieren eher, teilen eher, als dass das lustige Beiträge wären, die sie oft teilen.
Wie differenziert ist denn deine Untersuchung überhaupt? Ich denke einfach nur daran, dass ja viele Emojis auch einfach verwendet werden, wenn man etwas besonders sarkastisch oder ironisch meint. Also positive Emojis, jetzt mal andersrum gedacht, sind eben gar nicht immer so positiv gemeint, wie sie da aussehen. Konntest du das differenzieren bei dir?
Nee, das konnte ich nicht differenzieren. Deswegen meinte ich auch, das ist nicht unbedingt eine Studie, sondern eher eine einfach Erhebung, eine Untersuchung, weil ich gerade solche Sachen nicht untersuchen konnte. Wie wird es sarkastisch genutzt? Wie wird es vielleicht dann auch tatsächlich ernst gemeint genutzt? Das ist auch noch eine der großen Problematiken in der Untersuchung auf sozialen Netzwerken, weil einfach bis jetzt Programme nicht so klug geschrieben werden konnten, dass das die Sarkasmus bei den Menschen entdecken könnten. Von dem her kann ich leider nicht abdecken, wäre dann tatsächlich eine neue Untersuchung, die umso spannender, aber auch schwerer wäre.
Josef Hollenburger studiert Politik und hat untersucht, welche Emojis in den Kommentaren auf den Facebook-Seiten der Parteien auftauchen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist ihm scheinbar schwer gefallen. Vor einer Stunde hat er sich dann aber doch noch geäußert, und zwar eindeutig. Donald Trump hat den Aufmarsch von Rechtsextremen in der Stadt Charlottesville als rassistisch verurteilt.
Racism is evil. And those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists, and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans. We are a nation founded on the truth that all of us are created equal. We are equal in the eyes of our Creator. We are equal under the law, and we are equal under our Constitution.
Donald Trump spricht also jetzt von Rassismus. Warum er so lange dafür gebraucht hat, seit den Vorfällen vom Wochenende, und was er sonst noch gesagt hat, das kläre ich jetzt mit Thilo Kössler. Das ist unser Korrespondent in Washington. Thilo, Trump weiß ja eigentlich sonst innerhalb von Sekunden, wer Fehler gemacht hat, wer schuld ist. Warum hat er jetzt für seine Verhältnisse, für diese Aussage so lange gebraucht?
Es ist in der Tat bemerkenswert, wie spät das nun endlich kommt, diese Aussage, auf die viele lange gewartet haben seit Samstag. Aber es ist wohl darauf zurückzuführen, dass der Druck in den letzten Tagen massiv gewachsen ist. Es haben sich praktisch alle in Donald Trumps Umfeld mittlerweile geäußert. Zuletzt sein Vizepräsident Mike Pence. Er hat gesagt, es darf keine Toleranz für Hass und Gewalt geben. Sogar sein Justizminister Jeff Sessions, dem ja selbst einmal rassistische Äußerungen angelastet worden sind, hat sich geäußert und in einem Interview gesagt, die Amokfahrt des 20-Jährigen in Charlottesville müsse als Terrorakt gewertet werden. Das alles zusammengenommen, glaube ich, hat dazu geführt, dass Donald Trump sich endlich erklärt hat in einer Art und Weise, wie dies von ihm gefordert worden war. Du hast angemerkt, dass es wohl ihm schwergefallen sei. Und in der Tat konnte man diesen Eindruck gewinnen. Er hat diese Erklärung nicht etwa begonnen mit dem Thema Charlestonville, sondern er hat zunächst einmal auf die Wirtschaft Bezug genommen und sich in üblicher Art und Weise selber auf die Schulter geklopft. Auch das hat den Eindruck hinterlassen, dass er diese Erklärung eher widerwillig abgegeben hat.
Der Bürgermeister von Charlottesville hat ja nach den Ausschreitungen direkt gesagt, dass die Verantwortung für vieles, was wir jetzt erleben oder sehen in den USA, direkt vor der Haustür vom Weißen Haus liege. Wie viel direkte Verantwortung hat Trump dafür, was am Wochenende passiert ist?
Ja, man kann natürlich sagen, das Klima in diesem Land hat sich massiv verändert unter dem Vorzeichen von Donald Trump, unter dem Vorzeichen seines Wahlkampfes, aber auch unter dem Vorzeichen seiner ersten Monate im Amt. Viele sagen, seine Rhetorik hat den Rechtsradikalen Vorschub geleistet. Donald Trump hat sich niemals richtig von Gewalt distanziert. Er hat sie immer verharmlost. Donald Trump bedient sich des Wählerpotenzials in der rechten Szene. Er hat immer wieder Tweets von Rechtsradikalen retweetet. Er hat die Alt-Right-Bewegung im Grunde erst hoffähig gemacht. Das Sprachrohr der Alt-Right-Bewegung ist Stephen Bannon. Ihn hat er ins Weiße Haus geholt. Bevor er Mitglied in Trumps Wahlkampfteam war Stephen Bannon der Chef der rechtsextremen Plattform Breitbart, die bis heute ihr Unwesen treibt. Er hat sich dann auch nicht oder nur halbherzig vom ehemaligen Ku Klux Klan-Chef David Duke distanziert. Also man kann diese Liste einfach unendlich fortsetzen. Man kann am Ende sagen, Donald Trump hat den Nationalismus gestärkt, er hat die Nationalisten gestärkt und er hat auch selbst den Nationalismus gefördert mit seiner Parole America First.
Wie groß ist denn im Moment noch der Einfluss der radikalen Rechten auf die Trump-Regierung? Du hast ja gerade selber schon Bannon genannt, der ja eben zu dieser Alt-Right-Bewegung gehört.
Also wenn jemand tatsächlich Einfluss auf den Präsidenten hat aus dieser Szene, dann ist das Stephen Bannon, vielleicht Stephen Miller noch, der ebenfalls im Beraterstatus im Weißen Haus sitzt. Es hat ja immer wieder geheißen, Sonja, dass Donald Trump Stephen Bannon entmachtet habe, als sie ihn aus dem Nationalen Sicherheitsrat vor einigen Monaten herausgenommen hat. Das stimmte nicht. Donald Trump sitzt immer noch im Weißen Haus. Wie groß sein Einfluss ist, das hat man zum Beispiel an der Klimaentscheidung gesehen, aus dem Pariser Vertrag auszusteigen. Oder an der NATO-Rede in Brüssel im April, als Trump nicht die Beistandsverpflichtung erwähnte, die er eigentlich erwähnen hätte müssen. Bannon hat sie ihm aus der Rede gestrichen. Bannon ist nicht nur der Chefstratege, er ist auch der Chefideologe. Und er verficht ein Konzept, das brandgefährlich ist, nämlich the deconstruction of the administrative state. Das heißt die Zerstörung des Verwaltungsstaates. Das ist ein ideologisches Konzept, das brandgefährlich ist. Viele sagen nun nach Charlestonville, nun wird es aber wirklich allerhöchste Zeit, diesen Stephen Bannon aus dem Weißen Haus zu jagen. Wenn Donald Trump seine Worte der Verurteilung des Rassismus ernst meint, dann müsste er sich eigentlich, und es wäre allerhöchste Zeit, endlich von diesem Stephen Bannon im Weißen Haus trennen.
Donald Trump hat den Aufmarsch von Rechtsextremen in der Stadt Charlottesville als rassistisch verurteilt. Über die Kritik an Trump und wer aus den rechten Kreisen ihn unterstützt, habe ich gesprochen drüber mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Das war die Redaktionskonferenz mit der Ausgabe vom Montagabend. Wir hören uns sehr, 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 sehr gerne morgen Abend wieder. Dann haben wir es Dienstag, dieselbe Zeit, 18.15 Uhr legen wir hier los. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch einen 1A-Abend. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.